Das ist das Schöne an diesem Format. Egal wie das Wetter ist, wir reden immer mit ihm im Espresso-Plausch, mit Sergei Lochthofen. Und ich sage erstmal Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ich bin ja immer froh, wenn Sie durch den Schnee ins Studio kommen. Das kann ja immer mal doch Schwierigkeiten bereiten. Heute liegt ja ein bisschen Schnee, ein bisschen Winter haben wir auch. Also insofern schön, dass Sie es geschafft haben.
Ich wollte Sie unbedingt fragen, die kritische Einstiegsfrage am Anfang, haben Sie denn im Schnee auch die Krähen gefüttert? Sind die überhaupt da?
Ja, ich war schon draußen, habe mit dem Feger natürlich ihren Platz frei gemacht, auch für die Tauben ein bisschen was gegeben. Also sie sind gut versorgt heute Morgen. Es ist schneit natürlich ein bisschen drauf, die müssen sich beeilen, das zu holen. Aber das ist das Schöne heutzutage, man schaut dann in sein Handy rein, auf die App und sagt, ach, das hört mittags auf und morgen ist kein Schnee und dann kommt vielleicht noch mal ein bisschen die Woche. Also wir leben doch in einer interessanten Zeit. Wenn man dieses Ganze von Schneehammer und Schneechaos und Schneemonster weglässt, ist es ja zumindest so, dass man nicht ganz so überrascht ist, wie es früher in unserer Kindheit gewesen ist.
Und Sie als aktiver Ruheständler, können Sie Ihre Zeit ja auch so gut einteilen, dass Sie sagen können, wenn es jetzt so eine Situation wie heute ist, Sie müssen ja nicht mehr in das große Verlagshaus namens Thüringer Allgemeine, sondern Sie können zu Hause bleiben und verfolgen von dort die Nachrichten. Ich weiß mal gar nicht, wie viele Nachrichten, wie viele Stunden werden Sie in der Zeitung, an der Zeitung verbringen und am Rechner, am Internet?
Naja, Zeitung täglich? Weniger, da müssen wir jetzt nicht lange uns vertiefen, da steht nicht ganz so viel drin, aber ich lasse mich frühmorgens nach wie vor um 6 Uhr von Deutschlandfunk wecken und der Vormittag bis 9 Uhr gehört in der Regel dem Deutschlandfunk, also wenig Musik und viel Textbeiträge und da ist man schon doch über das meiste in dieser Welt informiert und das lässt einen dann doch mit etwas mehr Blick in den Tag gehen.
Sie dürfen übrigens ab und zu auch mal Radio Frei anschalten. Ab um 9 können Sie ja selber nicht Radio Frei hören. Sie sind ja Teil jetzt der Sendung, aber Sie können natürlich immer mal reinhören. radio-frei.de haben wir auch mal die wichtigsten Interviews. Da können Sie auch Ihren eigenen Espresso-Plausch übrigens immer noch mal nachhören.
Ich weiß es. Es steht im Netz und steht sehr lange im Netz. Das heißt, ich weiß auch, wie schnell Sie das wieder reinmachen und die Stichwörter, die Sie da geben. Ich habe das schon im Auge, gar keine Frage.
Ich habe überlegt, was machen wir hier eigentlich? Wir fangen jetzt auch wirklich gleich inhaltlich an, keine Sorge, weil wir ordnen ja ein und ich frage mich auch zunehmend, weil das ist ja auch Taktik, nehmen wir jetzt mal diesen Namen, Donald Trump, US-Präsident, Taktik von Donald Trump, dass er ja immer wieder auch Themen setzt. Das haben vorher vor ihm auch schon andere Politikerinnen und Politiker gemacht, aber ihm fällt das schon auf. Und ich bin immer hin und her gerissen, Herr Lochthofen, wir werden es jetzt gleich trotzdem tun, mal so ein bisschen aufdröseln, was er letzte Woche alles wieder vorgeschlagen hat, auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Aber ich sage mir immer so, Herr Lochthofen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wir reden heute drüber und in der Woche sind 2 der 3 Themen mindestens wieder vom Tisch. Wie gehen wir damit um?
Das ist in dieser Zeit nichts Ungewöhnliches, passiert auch anderen. Ich kann mich erinnern, wir hatten zum Beginn seiner zweiten Intronisierung, hatten wir darüber gesprochen, was nun auf uns zukommt und da habe ich ja gestöhnt, dass man frühmorgens aufwacht und in den Nachrichten ist, wieder Trump hat dies losgelassen, hat das losgelassen. Ich habe mich jetzt die Tage, unabhängig jetzt von den Themen, eigentlich fast amüsiert. Wenn Sie sich noch ein bisschen an die DDR erinnern, so war da im politischen Gespräch, in den Reden überall immer von amerikanischem Imperialismus die Rede. Ich habe das selbst in meinen, was ich geschrieben habe, nicht verwendet, diesen Begriff. Das schien mir immer so weit hergeholt. Und natürlich hatte die Sowjetunion ja auch koloniale und imperialistische Züge an sich, was sich ja in letzter Zeit bestärkt. Mich wundert es nur im Augenblick, mit welcher Leichtigkeit in einer konservativen Zeitung wie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom amerikanischen Imperialismus die Rede ist und insgesamt alle davon reden, das sei doch ein Imperialistenstaat. Also da hat sich natürlich nichts geändert. Das war schon immer so. Und so ganz falsch war das auch in der DDR, das sozusagen nicht zu erzählen. Natürlich hat man es sehr einseitig gemacht, um die eigene sozusagen bemerkenswerte Gütigkeit hervorzustellen. Aber es ist schon interessant, wie einen sozusagen diese Dinge einholen. Und wenn Sie die letzte Woche nehmen, hat uns wieder täglich terrorisiert mit seinen, sage ich mal, Eskapaden. Ich frage mich, also wenn das alles mal ausgestanden ist nach weiteren 3 Jahren. Wir haben ja bei beiden eine leichte Diskussion gehabt, dass er doch dement war und am Ende sozusagen sich auch nicht richtig bewegen konnte. Nun verwechselt natürlich Donald Trump auch Grönland und Island und jedes Land, was noch dazugehört. Im Übrigen bin ich überzeugt, wenn er Grönland in die Hand bekommt, nennt das Trumpland, benennt das um. Also was werden wir erfahren, wie krank war dieser Mann, wie gestört war dieser Mann und dass wir eigentlich von einem Verrückten die ganze Zeit hier beschäftigt werden. Tut mir leid für Amerika, ja. Tut mir leid natürlich auch für uns und für diese Generation,
aber
die
es schwer, zu sagen,
schwer darunter zu leiden hat. Ja.
Weil es gerade so sagen, und darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, also müssen wir das alles erst im Rückblick bewerten, also müssen nicht wir, also nicht nur wir als Journalisten, wir berichten drüber, wir schreiben drüber, aber müssen nicht, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel viele Amerikaner und Amerikanerinnen, die jetzt nicht Republikaner gewählt haben, muss es nicht jetzt schon einen Aufstand vor sich formuliert geben, also ich will jetzt nicht zum Aufstand aufrufen, aber es muss doch deutlichere Stimmen geben, die im Grunde schon jetzt dafür sorgen, dass etwas passiert, weil, wie Sie es gerade beschrieben haben, wir beobachten sehenden Auges, dass irgendwie die Reise irgendwo hingeht. Wir wissen nicht, wo sie hingeht. Vielleicht ist am Ende dann alles ganz harmlos und Donald Trumps zweite Amtszeit bleibt eine ganz nette Anekdote rückblickend. Aber die Frage ist ja immer, sollte das riskiert werden?
Naja, es wird schon keine Anekdote bleiben. Also denken Sie an den Mann in Minneapolis, den Sie jetzt erschossen haben. Einfach so auf der Straße. Ein Apparat, der völlig aus dem Ruder offensichtlich läuft, aber gedeckt wird an oberster Stelle. Und ich glaube schon, dass es weltweit Verwerfungen gibt. Es verhungern einfach Menschen in Afrika, nur weil die Amerikaner ihrerseits die Unterstützung für die UNO abgebrochen haben und eine merkwürdige Organisation darf mehr eine Räuberbande jetzt organisieren. Lukaschenko ist ja schon dabei, ja, einer der Diktatoren in Osteuropa. Also ich will nur sagen, nein, so harmlos ist das alles nicht. Es hat wirklich Auswirkungen auf Menschen und für uns ist auch jeden Tag nicht harmlos. Also wenn sich jetzt der Verteidigungsminister, der Deutsche, sagt, der Trump benimmt sich unanständig und muss sich entschuldigen, das geht für einen Verteidigungsminister. Wenn das der Merz sagt, kann das für uns schwere Folgen haben. Der Mann ist unberechenbar, der schlägt wütend um sich, wenn er in Bedrängnis gerät. Und das bedeutet bei uns viele Arbeitsplätze, viel Wirtschaftswachstum. All die Dinge müssen wir im Auge haben. Das heißt, wir beide können ganz normal darüber schwadronieren, das ist der Verrückte, ist der nicht verrückt, und sind die Amerikaner noch verrückt, die ihn wählen. Das ist alles okay, aber auf der Ebene eines Kanzlers, da muss er schon ziemlich genau aufpassen, denn jedes falsche Wort kann dazu führen, dass für diesen Land großen Schaden entsteht, denn dieser Mann ist unberechenbar. Und das ist das Dilemma. Schauen Sie mal, der arme Macron in Frankreich, in welcher Art und Weise der abgekanzelt worden ist letzte Woche. Eigentlich unverschämt. Eigentlich früher hätte man da eine Kriegserklärung denen geschickt, aber das ist heute nicht machbar. Gott sei Dank, sage ich mal, leben wir schon in zivilisierteren Welten. Nur der Donald Trump hält sich nicht daran.
Was bleibt denn jetzt, um mal nochmal am Ende doch kurz nochmal inhaltlich ein bisschen zu werden, weil wir ordnen ja ein, versuchen eben die Nachricht in der Nachricht zu erkennen, aber das Weltwirtschaftsforum in Davos ist ja eigentlich ein Lobbyistentreff, eine Lobbyistenorganisation lädt ein. Haben Sie da was entdeckt in all den Meldungen, was wirklich richtig relevant ist? Also eine Sache war ja, dass Donald Trump nochmal bei den Zöllen mit Europa zurückgerudert ist, aber haben Sie noch irgendwas entdeckt, wo Sie sagen, das könnte interessant werden?
Na, aber ist natürlich, sage ich mal, sie machen das so nonchalant nebenbei, also 10% mehr auf die 15 drauf sind 25, da können sie den Export deutscher Chemieerzeugnisse, Medizinprodukte und Autos vergessen. Das heißt, das hätte hier zu wirklich schweren Verwerfungen geführt. Und man weiß ja nicht, ob er bei 10% belässt. Das heißt, dass er das fallen lassen hat, zeigt, dass er irgendwo einen kleinen Moment der Einsicht hatte oder was auch immer. Wir wissen es nicht bei ihm, da es, sage ich mal, sehr sporadisch zugeht. Er weiß es selber auch nicht, das kommt ja dazu. Er hat ja auch keinen Plan für nichts. Ja, das ist ja auch nicht die Art eines Immobilienspekulanten mit Plänen zu arbeiten, sondern man versucht, alle anderen einzuschüchtern und möglicherweise ein räuberisches Geschäft zu machen. Das hat jetzt nicht geklappt. Da gibt es in Europa und auch bei uns hier ja, so ein Frohlocken, also wir hätten ihm endlich mal harte Kante gezeigt und da ist er ja eingeknickt. Ich bin mir da nicht so sicher. Also wir sollten uns auch nicht so sicher sein, was da weiterläuft. An dieser Stelle, Gott sei Dank, er will nicht in Grönland vorerst einmarschieren. Alles andere hätte bedeutet, die NATO ist per se. Das heißt, das, was die Russen seit Generationen versuchen zu erreichen, wäre dann mit einem Federstrich passiert. Und gleichzeitig, sage ich mal, ich glaube, er hat mehr auf die innere Situation reagiert. Die Umfragewerte sind schlecht, die Inflationsrate ist hoch, er hat Wahlen in diesem Jahr, die sehen aus heutiger Sicht schon fast wie verloren aus, aber bei Donald Trump weiß man nicht, was er noch raushaut. Aber er ist sozusagen, natürlich liegen auch bei ihm dann die Informationen auf dem Tisch, die Mehrheit der Amerikaner hat keine Lust, Grönland zu besetzen. Das heißt, es sind nur ganz wenige, die ihm da folgen. Ich glaube, das ist der Grund gewesen, warum er dann plötzlich in Davos also eine ganz andere randdebile Rede gehalten hat, als er vielleicht vorgehabt hat. Und das bleibt jeden Tag wieder eine Situation für uns, wo wir sagen, naja, mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt hat er die ganzen NATO-Partner, die Armeen, die alle in Afghanistan waren, beleidigt. Also die Menschen sind dort gestorben, für nichts und wieder nichts. Wir wissen es inzwischen. Mhm. Und dann sagt er einfach, dass die haben sowieso nichts zu tun gehabt dort gehabt. Also es ist schon unverschämt, aber wir müssen damit leben. Die Amerikaner müssten das eigentlich regeln, aber da der Widerstand der Demokraten ist lächerlich.
Da sind wir wieder dabei, eben dass der Widerstand, es gibt ja vereinzelt Widerstand, es gibt Protestkundgebung, aber er ist eben noch nicht so einstimmig, dass er wirklich zu einer größeren Bewegung geworden ist. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Ich werde mir übrigens notieren, das Wort randdebil, ja, das haben Sie jetzt eben so bezeichnet. Und vielleicht auch mal ganz interessant, wenn man jetzt Menschen auf dem Anger fragen würde, was waren für Sie die Meldungen der letzten Woche? Davos, was wir jetzt eben schon besprochen haben, ich glaube, das würde einigen was sagen, aber viele Meldungen sind ja auch untergegangen. Zum Beispiel werden die wenigsten mitbekommen haben, dass es ja natürlich logisch, es gibt weiter Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland, aber konkret in Abu Dhabi treffen sich Vertreter und Vertreterinnen und das geht diese Woche auch weiter. Aber das ist doch irgendwie kaum wahrgenommen worden, vielleicht auch, weil man sich da wenig ausrechnet?
Ja, ich glaube, es ist auch ein sehr realistischer Blick der meisten Menschen. Es dauert jetzt 4 Jahre. Wie gesagt, dieser Krieg dauert länger als der vaterländische Krieg in Russland. Das heißt also die damals der Überfall Deutschlands auf Russland. Das heißt also, es zieht sich lang. Es sind zwar hunderttausende Menschen tot auf beiden Seiten. Trotzdem, sagen wir, nervt dieser Krieg alle, weil er natürlich sehr zentrale Fragen aufwirft, die wir nicht beantworten können, weil wir leider eben zu schwach sind und Europa nach wie vor zu schwach ist. Und insofern sage ich mal, was überhaupt nicht diskutiert wird in diesem Hintergrund, Davos war ein gutes Zeichen dafür, die einzige Antwort auf das, was da passiert, sowohl seitens Putins, seitens Trumps oder seitens der Chinesen ist, Vereinigte Staaten von Europa. Ich sage das ja immer wieder. Wir werden so mit unseren Prozeduren, die wir haben, die langwierig sind, die wir haben es ja mitgekriegt bei dieser Mercosur-Bestätigung im Parlament, ist was schiefgegangen. Selbst die Grünen haben mit den Nazis, mit den Faschisten zusammen abgestimmt, haben eine veritable Diskussion jetzt am Bein, zu Recht. Sie haben Eiferer in ihren Runden, auch Rechthaber in ihren Runden, die ungeachtet aller praktischen Erkenntnisse Unsinn beschließen und die gemeinsame Sache machen mit Nazis. Das heißt also, da ist schon etwas im Gange. Ich glaube, es muss in die richtige Richtung gehen, wie gesagt, Vereinigte Staaten von Europa, wo wir dann in der Lage sind, aus einer Zentrale heraus, ob das Brüssel ist, ist mir egal, oder eine andere, den anderen zu antworten, sonst kommen wir unter die Räder.
Also nochmal 2 Nachträge, ich mache immer so ein bisschen erklärbar, weil die Welt ist auch so komplex, dass wir erstmal Mercosur erklären müssen. Da ging es um das Freihandelsabkommen mit 4 südamerikanischen Staaten, also Paraguay, Uruguay, Argentinien und Brasilien. Darüber ist im EU-Parlament abgestimmt worden. Es soll nochmal überprüft werden, dieses Freihandelsabkommen, und Grüne und AfD haben eben in die gleiche Richtung gestimmt. Das muss man nochmal sagen. Und ehrlich gesagt, Herr Lochtrup, was Sie jetzt festgestellt haben, das ist ja schon länger da, dass man so manchmal ja zu Recht die Grünen eben auch kritisch betrachten muss. Und das Zweite, was ich mal auch in den Raum werfen möchte, der Begriff Vereinigte Staaten von Europa, der tauchte schon von einem Franzosen Ende der 20er Jahre sogar auf, Aristide Briand, also schon seit 100 Jahren gibt es die Idee, und Sie haben vollkommen recht, wir hoffen, dass das irgendwann mal vielleicht konkreter wird.
Naja, ich wäre vielleicht schon mal einen Schritt in die richtige Richtung, dass man sagt, wir besinnen uns darauf, wir machen ein Kerneuropa und marschieren einfach in eine klare Richtung auf die Vereinigten Staaten von Europa. Da könnte Deutschland dazu gehören, die Benelux-Länder, die Skandinavier werden jetzt wahrscheinlich dabei. Bei Frankreich müssen wir sehen, wie sich das entwickelt im nächsten Jahr. Aber wir können ja weiterhin hoffen, dass das in die richtige Richtung geht. Und wir müssen auf der anderen Seite den Orbans und den anderen sagen, wenn ihr nicht wollt, wenn euch das alles nicht gefällt, tretet aus. ganz einfach, klar und deutlich in Brüssel sagen, tretet aus. Es war sehr schön mit euch zusammen. Das war auch richtig, dass wir euch aufgenommen haben. Aber tretet bitte aus, wenn ihr mit Donald Trump oder mit Putin da viel schöner weiter unterwegs sein wollt, dann macht das doch. Ich glaube, da scheuen viele jetzt noch davor. Das wäre schon mal ein Schnitt in die richtige Richtung. Könnte ich mir vorstellen, ist auch gar nicht so kompliziert zu machen.
Und Sie könnten auch wieder eintreten, weil zur Erinnerung, als es noch Europäische Gemeinschaft hieß, in meiner Erinnerung, müsst ihr es nochmal nachschauen bitte, war auch Griechenland zwischendurch mal ausgetreten, als es nämlich kurzzeitig auch da eine Militärdiktatur dran war und ist dann wieder eingetreten. Aber das ja, muss ich nochmal nachschauen, stimmt. Aber in meiner Erinnerung war das so. Ja. Also auch das ist alles denkbar.
Wir haben noch keine Militärdiktatur in Ungarn, aber es läuft schon in die gleiche Richtung raus. Die Destruktion ist so stark. Sie bremsen uns an jeder Stelle aus und das wäre auch für viele andere, die so ein bisschen sich mal drucksen und mal schauen, ob man vielleicht bei Trump was abbekommen oder da, dass man sagt, okay, dann macht das, aber ohne uns.
Ja. Vielleicht mal an Sie gefragt, weil Sie ja wirklich in alle Richtungen unterwegs sind. Ich komme da immer kaum hinterher, weil Sie sehr viel lesen, aber es geht jetzt um das Thema auch vergessene Meldungen. Und es gibt immer so viele Meldungen, wo wir so mitbekommen, ja, es gab den Syrienkrieg, Bashar al-Assad ist abgesetzt, es gibt die Unterdrückung von Kurden und Kurdinnen von türkischer Seite auf türkischem Gebiet aus, höre ich das immer. Aber Rojava, das Gebiet, was eben autonom kurdisch selbstverwaltet ist in Syrien, wo es immer wieder Konflikte gibt, das hat vielen Menschen lange Zeit nichts gesagt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht als gut informierter Mensch. Haben Sie das schon länger auf dem Schirm, weil der Konflikt schwelt ja schon lange und jetzt gab es auch wieder Solidaritätskundgebung am Wochenende auch in Erfurt.
Die Solidaritätskundgebungen sind richtig, weil hier ein Volk, das aus kolonialer Geschichte heraus verstreut ist auf mehrere Länder, weil die Kolonialmächte da willkürliche Grenzen gezogen haben. Das Siedlungsgebiet der Kurden reicht ja bis hoch in den Kaukasus. Ja, das heißt, es ist nicht nur so, dass das hier unten alles stattfindet. Dieses Volk ist tatsächlich in der Geschichte sehr, sehr schlecht behandelt worden, in der Türkei weiterhin. Wir kennen das große Problem, aber auch in den anderen Ländern, wo sie leben. Und sie hat natürlich die Hoffnung, dass sie durch ihren Kampf gegen den IS, was ja die Amerikaner als sehr wohlwollend damals wahrgenommen haben und sie unterstützt haben, dass sie einen gesicherten Platz wenigstens in Syrien als autonome Region bekommen. Nun sind dort Islamisten am Ruder. Ich meine, selbst wenn wir sie uns hier in Europa schönreden und die Amerikaner sich schönreden, das sind Islamisten. Das heißt, für die sind autonome Gebieten, vor allem sozusagen organisiert von Kurden, ein Unding. Und da ist der IS nicht viel anders als diese Regierung zum Teil. Insofern, sage ich mal, zeigt sich wieder, wie brüchig die Unterstützung des Westens oder der Amerikaner ist. Solange man die Kurden gebraucht hat, hat man ihnen geholfen. Jetzt lässt man sie einfach fallen. Das sind, ich sage mal, nicht vergessene Meldungen. Ich glaube, über die Woche kommt einiges dazu aus verschiedensten Gegenden und wir wissen, dass das ein Konflikt ist. Aber wir haben natürlich ganz vergessene Regionen. Schauen Sie mal, die meisten Menschen sterben im Augenblick nicht in der Ukraine, nicht in Kurdistan, sage ich mal, in der Kurdenregion, sondern im Sudan. Und da wärmen sich die Hände, die liefern Länder wie Türkei, wie die Emirate, die ja von den Amerikanern so hofiert werden, die liefern da Waffen hin und wollen da perspektivisch sozusagen Einflusssphären absetzen, die Ägypter machen das. Das heißt, ohne den wäre dieser Krieg jetzt beendet und die Menschen hätten vielleicht nach Hause zurückkehren können. Nein, das wird weitergemacht und es kümmert sich niemand drum. Und ich glaube, wäre die UNO, die kann nur so stark sein wie ihre Mitglieder und wenn sie zerrüttet wird von den Amerikanern, von den Russen, kann sie nicht besser sein. Wir allein können das nicht stemmen. Aber wir sehen, dass es sehr viele Gegenden gibt in dieser Welt, wo tatsächlich Not am Mann ist, wir müssen uns darum kümmern und wir kümmern uns hier um die Eskapaden eines einzelnen Narzissten.
Das haben Sie gut gesagt, deswegen bin ich auch froh, dass es diesen Espresso-Plausch gibt, dieses Format, dass wir wenigstens an dieser Stelle, auch wenn es jetzt nur wenige Minuten waren, das kurz erwähnen. Aber jetzt mal ganz ehrlich gefragt, Sie sind jetzt ja nicht mehr Chefredakteur und können uns deswegen jetzt ehrlich antworten. Wenn Sie noch Chefredakteur werden und Sie würden jetzt sagen, wir machen jetzt nicht die ganze Trump-Sache in Davos, sondern morgen auf dem Titelblatt der Thüringer Allgemeine, Sie sind jetzt wieder Chefredakteur, machen wir Südsudan ganz groß auf. Glauben Sie, dass Sie das auf Dauer durchsetzen könnten?
Man kann es ja immer wieder versuchen. Das heißt, es gibt ja auch in dem Schwall an sozusagen Scheinthemen, die der amerikanische Präsident produziert und andere produzieren, gibt es natürlich auch immer Lücken, wo man eine Chance hat, mit einer sage ich mal, überzeugenden Geschichte. Da müsste man vielleicht in die Region fahren und man müsste sich mit den Menschen dort beschäftigen, wenn man eine gute Reportage dazu hat und verständlich machen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe Initiativen hier bei uns, auch in Thüringen, die versuchen, in Afrika zu helfen, Bildung zu ermöglichen, andere Dinge zu machen. Da kann man immer auch einen Kontrapunkt setzen. Ich glaube, es ist auch nicht schlecht für die Aufmerksamkeit eines Lesers, wenn man antizyklisch auch etwas macht. Das heißt also nicht immer nur im Mainstream mit den anderen zusammen läuft. Natürlich, wenn heute ganz Thüringen eingeschneit ist, dann ist es nicht sinnvoll, jetzt von Palmen irgendwas zu schreiben. Ja? Aber im Großen und Ganzen ist das immer wieder möglich, man muss es nur wollen.
Ja, aber warum nicht? Also natürlich nicht von Palmen, aber eben genau von diesen Konflikten. Aber ich will nur sagen, ich habe es auch gut reden. Ich will darauf hinaus, dass es ja auch sowas wie ja vorauseilenden Gehorsam mitunter gibt. Ich will das nicht zu sehr verallgemeinern, aber es ist sicher ein Punkt, wenn man innerhalb einer Redaktion arbeitet oder auch innerhalb eines Konzerns, dass es dann schwierig ist, vielleicht auch ganz andere Themen zu fahren.
Das ist nicht das Thema.
Sondern?
Solange ich Chefredakteur war, war bei mir nur der blaue Himmel und der Rest hat mich nicht interessiert, was in irgendwelchen Konzernzentralen gedacht worden ist. Das ist vielleicht bei Springer anders, wenn da der Geschäftsführer Beiträge schreibt und die platziert und dann festlegt die Redaktion auf bestimmte Intentionen, also im Bild oder in der Welt, oder dann Musk einlädt, da einen großen Gastbeitrag zu machen, was ja zu Zerwürfnissen in der Redaktion geführt hat. Das ist dort vielleicht anders. Also ich kann es nur aus meiner praktischen Erfahrung haben, ich hatte da wirklich die volle freie Hand, diese Dinge zu machen. Und da ist es nur die Frage, will man es, sieht man es, kennt man diese Themen und es ist heute zunehmend auch ein Thema, hat man die Möglichkeiten überhaupt etwas zu machen, weil die Redaktionen sind, seitdem ich sozusagen ausgeschieden bin in den letzten 10, 15 Jahren, das betrifft jetzt nicht nur Thüringen, das ist insgesamt in Deutschland, sind ausgedünnt worden, die Möglichkeiten etwas zu recherchieren, ein eigenes Thema zu entwickeln, was ja eigentlich immer die Aufgabe der Zeitung sein sollte. Sie ist ja in der misslichen Lage, dass die meisten Nachrichten aktuell schon gestern gelaufen sind. Ja, das heißt, das, was man einen Tag später drin hat. Also müsste man gute Geschichten dagegen setzen. Dazu braucht man aber Menschen. Das wird KI nicht leisten können. Das tut mir leid. Auch wenn das Verleger im Augenblick denken, und sie könnten noch mehr Redakteure einsparen. Nein, es läuft darauf hinaus, am Ende die Zeitung auch zum Teil kaputt zu machen, indem man nicht in der Lage ist, eigene Themen zu setzen, ob regional oder national oder international. Und das ist ein Dilemma. Man muss es wollen und man muss es dann auch noch können.
Da, wo Sie ja wirklich aktiv geworden sind als Chefredakteur, das war mit Ihrer Aktion, die Sie, glaube ich, vorgeschlagen haben vor 22 Jahren. Sie werden sich erinnern, als der FC Rot-Weiß Erfurt die zweite Liga aufgestiegen ist, haben Sie mit am längsten Fanschal gestrickt, oder diese Aktion gab es gar nicht, das war natürlich eine allgemeine. Heute wird der FC Rot-Weiß Erfurt 60 Jahre alt, die gab es natürlich schon vorher, aber es gab eine Umbenennung.
Haben Sie auch eine scharfe Jahren. Kurve gezogen, mein Jetzt, lieber Mann, wir haben Kampf gehabt.
Dazu bin ich Journalist geworden, um scharfe Kurven
gut,
zu ziehen.
Okay, gut.
Deswegen meine Frage, ganz kurz, wo feiern Sie heute?
Ich feiere nicht, weil ich natürlich eher ein bisschen traurig bin. Ich hätte mich gefreut, einfach nur für die Menschen hier. Ich bin ja nicht so der große Fußballfan. Es gibt ja Menschen, die sind ganz weit weg vom Fußball. Also ich schaue mal so links mit dem Auge immer ein bisschen drauf. Von der Seite her. Ich hätte mich gefreut, wenn Sie wirklich in einer nennenswerten Liga heute dieses Geburtstag begegnen konnten und nicht in einer Liga, die die meisten Fußballfans in diesem Land ja gar nicht kennen.
Die vierte Liga, Regionalliga Nordosten.
Wir sind schon in einer nicht so feierlichen Situation, auch wenn ich Ihnen alles Gute wünsche. Und wenn ich mir die Tabelle anschaue, ich schaue sie mir ab und zu mal an, weil ich mir auch die Handballtabellen anschaue und das mal, stelle ich fest, sind wir weit davon entfernt, in naher Zukunft wieder aufzusteigen, obwohl wir uns ja sehr mühen, das Gespann der Trainer und so, das gefällt mir eigentlich ganz, ganz gut, ja. Da ist Hoffnung drin, aber insgesamt haben wir vielleicht auch nicht das richtige Glück und nicht die richtigen zwei Spieler kaufen können, die wir uns vielleicht auch leisten können, dass wir dann aufsteigen. Also Lok Leipzig wird höchstwahrscheinlich in diese Situation kommen und Jena und Erfurt dahinter sind ziemlich abgeschlagen. Und insofern sage ich mal, es gibt auch einen Wermuttropfen und ich habe mich vor vielen Jahren, also vor 35 Jahren eigentlich geärgert, dass Rot-Weiß ist ja ein Produkt einer Fußballreform in den 60er Jahren in der DDR, wo man merkte, international kann man nicht richtig mitspielen. Also versuchte man in den Bezirken an bestimmten Punkten die besseren Spieler zu zu konzentrieren. Das war sogar in diesem Raum Thüringen nicht unbedingt Erfurt immer, sondern sogar viel stärker Jena. Das ist einfach so gewesen. Also es ist, Rot-Weiß ist ein Produkt dieser Zeit. Vorher gab es ja die Turbine, die ja sogar DDR-Meister zweimal geworden ist. Das war ja auch eine große Traditionsmannschaft. Und ich glaube, eigentlich hätte man noch weiter zurückgehen müssen und die alte Tradition aufleben lassen. Der Fußball in Erfurt um 1900 war für deutsche Verhältnisse weit entwickelt und die Erfurter Mannschaften waren damals Mitbegründer des Deutschen Fußballbundes.
Richtig, richtig. Das wird auch Thema sein nachher im Montagsgespräch. Da haben wir unter anderem Stadthistoriker Steffen Rassloff zu Gast, der das auch nochmal dann ausführlich erzählen wird.
Wunderbar, wunderbar. Das ist sehr schön. Das passt dann zu diesem Tag. Ich hätte mich gefreut, wenn wir auf diese Tradition zurückgegangen wären. Ja? Und sozusagen in der großen Tradition von Clubs, die irgendwann mal in einer unbeschwerten Zeit, damals, ich glaube, irgendeine Mannschaft hier ist in Erfurt sogar Britannica oder so ähnlich, ja, weil der Fußball aus England kam, ja, das hat sich dann später im Ersten Weltkrieg gegeben. Aber ich will nur sagen, da haben wir eigentlich eine größere Tradition, an die hat man nicht angeknüpft. Ich verstehe es manchmal, die Leute leben heute, die haben zum Teil in 60er, 70er Jahren sozusagen mitgefiebert und da haben sie keine Lust, hier jetzt noch wieder neue sozusagen Dinge zu überlegen. Aber ich habe das damals immer bedauert, dass Erfurt nicht noch weiter zurückgegangen ist und diese alte Tradition aufgegriffen hat.
Sagt Sergei Lochthofen, das war für mich jetzt schon die gute Nachricht, ehrlich gesagt, dass überhaupt der FC Rot-Weiß Erfurt 60 Jahre alt wird, weil vor 6 Jahren, da sah es ja schon mal anders aus, da war der Fußball schon fast am Ende,
ziemlich weit weg vom Fenster. Das stimmt. Also die Hoffnung ist ja immer noch da, dass wir weiter aufsteigen, aber wie gesagt, dieses Jahr wird es nichts und ob wir sozusagen die Frische irgendwann haben, das zu tun, nun ja, da müssen viele zusammenarbeiten, aber das sehe ich im Augenblick nicht.
Herr Lochthofen, kommen Sie gut durch die Woche, passen Sie auf, wenn Sie rausgehen. Ich rede jetzt schon wie ein Altenpfleger, so meine ich es aber gar nicht, sondern das gilt für alle Menschen, die da draußen zuhören und müssen aufpassen. Gestern war auch überfrierende Nässe, wird es auch wieder geben. Deswegen vorsichtig durch den Schnee stapfen und wir hören Sie dann nächste Woche wieder.
Ich werde berichten, wie die Stadt geräumt ist. Ich bin ja nochmal raus.
Ne? Okay, gut. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss.